Danke, dass ihr uns an die Liebe Gottes erinnert habt, die trägt und darin kann man sich fallen lassen. Heute Morgen geht es um eines der Gebote. Wir haben mit den 10 Geboten schon vor längerer Zeit begonnen, dann gab es einen Unterbruch und jetzt nehmen wir den Faden wieder auf. Und heute, ganz altmodisch, ohne irgendwas an der Wand, einfach nur Kopf. Es ist gut, wenn wir uns daran erinnern, welche Aussage am Anfang der Gebote steht. Da heißt es: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten befreit hat. Es bedeutet, alles fängt an bei Gott, wie wir es heute Morgen auch gesungen haben, bei Gott und seiner Macht, bei Gott und seiner Gnade. Jedes einzelne Gebot ist die logische Konsequenz, die sich aus der Beziehung zu diesem heiligen Gott ergibt. Manche Leute behaupten, das Alte Testament sei alles konstruiert nach der babylonischen Gefangenschaft von irgendwelchen verrückten Schriftgelehrten, die dann die Idee hatten, wir gucken mal, wir schreiben mal so eine Geschichte, wie wir sie gerne gehabt hätten. Mose hat es nie gegeben, das ist alles eine Erfindung. Die Gebote, naja, sind irgendwie vernünftig, aber so wie es da steht, war es nicht. Ich glaube, dass es so war, wie es da steht. Die Gebote sind nicht von Mose und sind nicht aus Priesterköpfen, sondern sie sind vom Schöpfer Gott selbst. Weil ich dein Gott bin, der dich befreit, machst du dir keine Götzen. Weil ich Gott bin, ehrst du Vater und Mutter. Und es ist gut, in Erinnerung zu behalten, was Jesus Christus auf die Frage nach dem wichtigsten Gebot geantwortet hat. Du sollst, so hat er gesagt, Gott lieben und deinen Nächsten. Das ist der Inhalt der Gebote. Die Gebote erklären für alle Zeit und für jeden Ort, was es bedeutet, Gott, den einzigen, den wahren Gott, und den Nächsten zu lieben. Deshalb ist es weise, wie es Luther im kleinen Katechismus gemacht hat. Er begann jedes Gebot mit den Worten: Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir. Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir. Und beim Gebot, das wir heute bedenken wollen, beim 6. oder 7., je nach Zählung, hat er geschrieben: Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir keusch und zuchtvoll leben in Worten und Werken und in der Ehe einander lieben und ehren. Wer es kürzer und knapper und besser sagen kann, möge sich nach dem Gottesdienst bei mir melden. Ich nehme Vorschläge entgegen. Wir sollen Gott lieben, ihn fürchten, dass wir keusch und zuchtvoll leben in Worten und Werken und in der Ehe einander lieben und ehren. Und wenn man sich die Gedankenfolge noch einmal klar macht, dann wird auch deutlich, dass es zuerst um Gott geht. Komischer Gedanke für Menschen wie wir im 21. Jahrhundert, es muss ja immer zuerst um uns gehen. Ist aber hier nicht so. Es geht zuerst um Gott, um seine Ehre, um seine Heiligkeit. Und Jesus hat diese verblüffende Wahrheit auch gelehrt und deutlich gemacht, dass menschliches Glück ein Nebenprodukt davon ist, wenn Gott an erster Stelle ist. Du brichst nicht die Ehe. Warum nicht? Kommt keine Statistik von seelischem Leid oder so? Du brichst nicht die Ehe, warum nicht? Weil es Gottes Wille und seinem Wesen entspricht. Darum nicht. Anders formuliert, Gottes heiliger Wille hat auch ganz konkret mit unserem Leben und ganz konkret mit Sexualität zu tun. Der Schöpfer hat uns als Mann und Frau erschaffen. Und es ist normal, erotische Empfindungen zu haben. Jeder gesunde Mensch kennt das und das hat nichts mit Sünde zu tun. Die Bibel ist ja gerade nicht sexualpessimistisch. Ein kurzer Blick ins hohe Lied der Liebe und man braucht weiter keine Erklärungen. Aber so offen und positiv die Bibel über Sexualität spricht, so deutlich bindet sie diese leidenschaftliche Kraft in das verantwortungsvolle und lebenslange Miteinander von Mann und Frau in der Ehe. Wenn wir heute Morgen über so ein relativ heißes Thema nachdenken, dann wird es wahrscheinlich passieren, dass am Ende einige sagen, aber das hätte er auch noch sagen sollen. Naja, in 25 Minuten kann man nicht alles sagen. Ich sage, was mir auf dem Herzen liegt und das andere könnt ihr ja dann auch noch austauschen. Ehe ist eine öffentlich-rechtliche Angelegenheit, bei der man weiß, wann sie beginnt und ob man verheiratet ist. Die Formen, wie das im Einzelnen gemacht wurde, die ändern sich im Laufe der Zeit. Das machen wir heute nicht mehr so wie im Alten Testament. Aber die Kernelemente, die sind immer noch da, die sind immer noch gleich. Es geht um eine lebenslange Bindung, ein Miteinander, eine denkbar engste Verbindung, sodass die Bibel sagen kann, die zwei, die da in der Ehe verbunden sind, die sind ein Leib. Ein wunderschönes Bild. Ich finde, unübertroffen. Es ist so intensiv und so von Gott gewollt und so von Gott geschützt, dass wir aus dem Staunen nicht herauskommen. Ich wünsche mir das, dass wir das heute Morgen vielleicht auch ganz neu entdecken, das Staunen. Darin sind aber die Aussagen der Bibel auch klar, dass es Varianten der Sexualität gibt, die nicht dem Plan Gottes entsprechen. Ich weiß, jetzt würden Zeitgenossen wünschen, bitte sag's nicht. Bitte nicht deutlich. Bitte schön viel Nebel. Geht aber nicht. Wir haben Gottes Wort zu verkündigen und nicht das, was wir wollen. Im dritten Buch Mose, Kapitel 20, sind einige dieser Dinge genannt, die Gott nicht möchte. Inzest, Sodomie, Pädophilie, Homosexualität, Prostitution. Punkt, Punkt. Sie sind Symptome einer zerstörten Gottesgemeinschaft. Und wir sollten die Macht der Sünde nicht unterschätzen. Mit sozialen, psychologischen und kulturellen Kontexten allein lässt sich die sexualethische Verwirrung unserer Zeit nicht klären. Wer ehrlich ist, der muss gar nicht so weit gucken, denn er sieht in sich selbst den Hang, der eigenen Lust zu folgen. Das sind doch nicht die anderen. Das bin doch ich. Bin doch auch ich. Der eigenen Lust zu folgen, die sich ohne Rücksicht auf Leben, Verantwortung und Treue verwirklichen möchte. Und wer die Augen offen hat, ich hoffe, ich bin nicht zu pessimistisch, wer die Augen offen hat, der sieht ein Heer zerstörter Menschen und Beziehungen. Sex ist kein Konsumartikel. Das ist der Hintergrund des sechsten Gebots. Ich bin da auf der reformierten Seite von der Zählung her, deshalb bitte nicht verwirren lassen. Der Anspruch, nicht die Ehe zu brechen, beziehungsweise sich für die Ehe zu bewahren, soll unsere sexuelle Integrität, unsere innere Unversehrtheit schützen und eine erfüllende Ehepartnerschaft ermöglichen. Und da ist die Bibel so heilsam, glaube ich, wenn sie deutlich macht, Sexualität geht weit über eine ichhaft genitale Ekstase hinaus. Eltern mögen mir verzeihen, wenn ihre Kinder heute Morgen da sind und das entsprechend übersetzen. Ich habe das sechste Gebot nicht erfunden. Wir müssen drüber nachdenken. Von Gott her ist Sexualität eingebettet in soziale Verantwortung. Adam und Eva waren von Gott berufen, ihr ganzes Leben miteinander zu teilen, Kinder zu haben und Verantwortung für die Umwelt wahrzunehmen. Wenn man sich das überlegt, sie dürfen mitwirken an der Schöpfung sein, Träger des Lebens, Miterbauer einer Gesellschaft, in Ehe, in Familie, in Weltgestaltung. Was für eine genialere Berufung kann es geben? Wenn wir in unseren Tagen mit der Ansicht konfrontiert werden, die Ehe sei so etwas wie ein zufälliges Kulturprodukt, das man beliebig nach Zeitgeschmack anpassen kann, dann sagen wir als Christen, oder in diesem Moment möchte ich es einmal ganz persönlich sagen, dann sage ich, nein. Nein. Gott ist der Erfinder der Ehe. Er definiert das Leben. Er definiert Heiligkeit. Das sechste Gebot ist seine Idee, sein Schutz und seine klare Richtung. Und das sechste Gebot kann und will Klarheit schaffen in unseren Köpfen. Dass man darüber nicht mehr diskutieren muss, das ist schon klar. Liebe und erfüllende Sexualität haben nach Gottes Plan einen Preis, nämlich die willentliche und ganze Lebenshingabe an ein geliebtes Du, einen Menschen, in guten wie in bösen Tagen. Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Und ich bin überzeugt, das gilt auch noch im 22. Jahrhundert. Die Ehe zwischen Mann und Frau ist der schöpfungsgemäße und allen menschlich-familiären Bedürfnissen am besten gerecht werdende Rahmen. Das sechste Gebot will klar machen, dass hier Gottes Bestätigung drauf liegt, dass er segnet. Und das Ganze der zehn Gebote will uns erklären, dass ohne eine liebe und ehrfurchtsvolle Beziehung zu Gott alles im luftleeren Raum hängt. Alles haut nicht hin. Ohne lebendige Gottesbeziehung helfen auch alle Vorsätze nichts, alle guten Vorsätze nichts. Ganz speziell in dieser Frage, wenn du am Montag ins Büro gehst oder heute Abend vorm Fernseher sitzt. So nach 23 Uhr. Die Frage ist, wie wir uns als gläubige Christen weise verhalten. Wie können wir einen guten Weg finden, wenn wir in diesem Problemfeld uns selbst wiederfinden? In der Bergpredigt greift Jesus diese uralte Herausforderung auf. Ihr kennt die Worte. Ihr wisst, heißt es da, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, Wer die Frau eines anderen begehrlich ansieht, hat in seinem Herzen schon die Ehe mit ihr gebrochen. Man kann Jesus nicht begegnen ohne Gänsehaut. Das ist unglaublich. Ich aber sage euch, wer die Frau eines anderen begehrlich ansieht, hat in seinem Herzen schon die Ehe gebrochen. Gemeint ist hier das absichtlich dauernde Begehren, ganz klar mit dem Plan, sich jemand anzueignen. Wenn wir überhaupt keine Frauen und keine Männer angucken dürfen, dann müssen wir Scheuklappen kaufen, Augenklappen kaufen. Das ist nicht gemeint. Jesus will zeigen, dass Ehebruch und sexuelle Unreinheit nicht nur von außen kommen. Der Mensch wird im Innersten seines Wesens von dieser Gier bedrängt, von diesem Trieb bedrängt. Im Herzen wird die Ehe gebrochen, sagt Jesus. Und er weiß, wer wir sind. Das sechste Gebot fordert zur Entscheidung. Wir könnten es, wie viele, machen und sagen, hey, das ist normal, das machen alle, das ist menschlich, lass mich in Ruhe. Wir könnten aber auch sagen, mein Herr und mein Gott, du hast es dir anders gedacht. Bei dir ist es nicht normal. Mein Herr und mein Gott, ich will zu dir, ich kehre um. Wenn wir heil werden wollen, dann müssen wir zu Gott umkehren. Es gibt ein enorm spannendes Beispiel in der Bibel, im Alten Testament, 1. Mose 39. Ein junger Mann, durchaus hübsch, durchaus gebildet, durchaus erfolgreich. Also, wie du. Der hat eine Chefin, die ihn anmacht. Immer wieder anmacht. In der Bibel heißt es, so kam es, dass sie ein Auge auf ihn warf. Eines Tages forderte sie ihn auf, komm mit mir ins Bett. Und jetzt der junge Mann, Josef heißt er, er weist ihre Bitte ab. Ein klares Nein. Nein. Er erinnert sie daran, dass sie verheiratet ist. Und er nimmt Gott und seine Heiligkeit ernst. Es heißt in diesem Text, er will nicht sündigen. Er will nicht in Widerspruch zu Gottes erklärtem Willen geraten. Er weigert sich konstant nachzugeben. Und er entzieht sich durch Flucht, wo es gefahrlos möglich gewesen wäre, einzuwilligen. Der Alte, der Boss, der war gerade weg. Und er wählt, dieser junge Mann, die Flucht. Was für eine Geschichte mit deiner Aktualität, die man beinahe eins zu eins umsetzen kann. Das ist eine aufregende Geschichte mit so viel hilfreichen Tipps. Wir hatten Jesus und sein Wort in der Bergpredigt zitiert. Es geht noch weiter. Bitte festhalten. Wenn dich dein rechtes Auge verführen will, dann reiß es aus und wirf es weg, sagt der Herr, den wir unseren Herrn nennen. Und von der Hand genau dasselbe. Also wenn deine rechte Hand, ich bin Rechtshänder, deine rechte Hand dich zum Bösen verführen möchte, hack sie ab. Damit kann Jesus keine Selbstverstümmelung gemeint haben. Aber es ist eine ungeheuer radikale Aufforderung, Verantwortung zu übernehmen. Missbräuchliche und zerstörerische Gier kann nur durch entschlossenen Bruch korrigiert werden. Was eiern wir manchmal in der Gegend rum und begreifen nicht, dass klare Entscheidungen getroffen werden müssen. Jesus fordert radikale Entscheidungen. Beim Alkoholkranken haben wir es kapiert. Und jeder Mann sagt, ja, da bist du beim Blauen Kreuz und dann rührst du keinen Tropfen mehr an. Nehmen wir an, jemand muss aus zwanghaftem Antrieb heimlich Frauen beobachten. Das ist halt so ein Trieb, gell? Es kommt so über ihn. Nehmen wir an, jemand sagt, ja, ich kann nicht anders, ich muss den Pornofilm. Ich muss pädophilen Neigungen nachgehen, um mir Befriedigung zu verschaffen. Wie wird man von solchen Dingen frei? Ich verstehe das Wort von Jesus so, sich mit seinen Augen und Händen konsequent zu trennen, mit seinem Denken, mit allem, was uns Mensch, unser Menschsein ausmacht, von verführerischen Stimulanzien. Sei nicht selbstmitleidig. Das ist ein ganz großes Problem in solchen Fällen. Selbstmitleid. Ich bemitleide mich so arg selber, dass ich mir die Bewilligung gebe, das darf ich jetzt. Sei nicht selbstmitleidig, sei kein Weichei, sei nicht zimperlich, sondern entscheide radikal. Nur der radikale Bruch macht wirklich frei. Ganz praktisch. Pack den Fernseher aus dem Haus, wenn er deine Ehe kaputt macht. Pack ihn weg. Mach einen Bogen um Sexshops, Pornokinos, Bordelle. Kapp den Zugang im Internet. Mach's endlich! Kapp ihn! Red nicht lang im Viereck rum! Beende alle sexuellen Heimlichkeiten. Halt dich fern von Orten der Verführung. Unser Gott, unser Herr Jesus Christus möchte, dass wir die Gemeinschaft mit ihm als tiefe innere Freiheit, als Frieden, als Freude erfahren, auch im Bereich der Sexualität. Deshalb sollten wir sensibel auf die Impulse des Heiligen Geistes achten, der ganz leise Regungen in unserem Herzen registriert. Und wenn wir auf ihn hören, dann kann uns unser Gott vor Fehlwegen bewahren. Ich sage nicht, dass das ein Spaziergang ist. Das kann ganz schön an die Substanz gehen. Aber bring deine Gedanken bitte immer wieder neu unter die Kontrolle des Geistes Gottes. Sorg dich nicht, wenn böse Gedanken wie Vögel über deinem Kopf fliegen. Dafür kann man nichts. Aber du kannst verhindern, dass sie Nester bauen. Du kannst ihnen kein dauerhaftes Wohnrecht in deinem Inneren gestatten. Deshalb bring deine Gedanken immer wieder unter die Herrschaft des Geistes Gottes. Ich glaube, dass uns Christus Befreiung schenken möchte von suchthaftem Handeln und schenken kann. Und ich glaube, dass wir erwarten dürfen, dass unser Herr gescheiterte Menschen liebt. Bei der Frau, die man ihm vorgeführt hat, wir haben sie zack, frisch erwischt. Foto haben wir gemacht mit dem Handy. Jesus hat gesagt, wer unter euch ohne Schuld ist, der soll den ersten Stein nehmen und werfen. Die Bibel berichtet, dass keiner einen Stein nahm und warf, sondern die haben alle ganz bekleckert zu Boden geguckt und sind weggegangen. Und dann schaut Jesus diese Frau an und sagt, dann verklage ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Das ist seine Art, mit Menschen umzugehen. Wir dürfen erwarten, dass der Herr gescheiterte Menschen liebt, Schuld vergibt, wenn wir zu ihm kommen. Er hat sein Leben gegeben, damit Schuld vergeben werden kann. Und ich möchte heute Morgen dich einladen, ganz konkret einladen, komm mit allem Bruch zu ihm. Er ist die richtige Adresse. Er kann dich freisprechen und dir sagen, sündige in Zukunft nicht mehr. Fang ganz neu an. Vielleicht gibt es heute Morgen zu denken, zu sprechen. Nach dem Gottesdienst darf es ja weitergehen. Aber ich möchte jetzt hier einmal einen Doppelpunkt machen. Amen.